Hallo ihr lieben Tierärzte von morgen. Unser Podcast heute behandelt das Thema Tierliebe Fehlernährung, wenn Tierhalter ihrem Tier schaden. Natürlich nicht beabsichtigt. Hier werden wir uns vor allem auf den Hund fokussieren, einfach um den Rahmen des Podcasts nicht noch weiter zu strapazieren. Wir sprechen mit Frau Professor Heimann, sie ist Leiterin der Abteilung Innere Medizin der Kleintierklinik der Veterinärmedizinischen Fakultät Leipzig und mit Frau Professor Verführt, sie ist Leiterin der Tierernährung, ebenfalls von der Veterinärmedizinischen Fakultät Leipzig. Aufgrund der Fülle der Themen, die wir ansprechen, haben wir den Podcast zweigeteilt. Im ersten Teil besprechen wir zunächst einmal ein bisschen die Grundlagen, beispielsweise die Ernährungsphysiologie eines Hundes, und dann diskutieren wir die Themen Barfen, vegetarisch und vegane Ernährung. Hier wollen wir vor allem wissen, was das genau ist und ob und wie das durchgeführt werden sollte bzw. könnte. Im zweiten Teil sprechen wir zunächst über die Adipositas. Hier könnt ihr die Wunschvorstellung von Frau Professor Verführt hören. Hat etwas mit Psychologie und Sportwissenschaften zu tun. Und danach sprechen wir noch über andere Themen, die für Hundehalter auch sehr relevant sind. Zunächst über die giftigen Stoffe, die uns im Alltag begegnen, und darüber, ob ein nicht medizinisch indizierter Futtermittelwechsel vielleicht sinnvoll sein könnte. Und dann auch noch die Frage stellen, was denn die ideale Hundefütterung eigentlich ist. Sowie über Lösungsansätze sprechen, wie man denn die Fehlernährung aus Tierliebe eindämmen könnte. Dadurch, dass wir zu dritt in einem Raum gesessen haben, ist die Tonqualität nur so mäßig, insbesondere im Hintergrund sind ab und zu Geräusche zu hören, aber das macht nichts. Daher freut euch jetzt auf den Podcast und viel Spaß beim ersten Teil. Ich freue mich, dass wir heute an einem Tisch sitzen. Professor Heimann und Professor Verführt, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Lieberung. Auch ich freue mich, an diesem Podcast mit beteiligt zu sein. Mein Name ist eben Frau Heimann. Ich bin seit 2016 hier an der Fakultät der Universität Leipzig. Bin alte Leipzigerin, habe in Leipzig und Bern studiert, war dann lange Zeit in Übersee, mich dort spezialisiert im Bereich der inneren Medizin der Kleintiere und bin sowohl amerikanisch als auch europäisch gebordeter Internist für die Kleintiermedizin.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken und auch ein Hallo an die Zuhörer. Mein Name ist Ingrid Verführt. Ich bin Tierärztin, habe in Berlin studiert, war dann auch ein Jahr in der Praxis, war dann sehr, sehr lange in der Tierernährung in Hannover, habe dort promoviert und auch mit meiner Habilitation angefangen. Bin dann 2008 in Leipzig angefangen, auch wiederum in der Tierernährung, wo im Prinzip alle Bereiche der Fütterung in der Lehre vertreten werden. Wir haben auch einen großen Dienstleistungssektor, wo Tierbesitzer, Tierärzte Fragen stellen können zur Fütterung und auch in der Forschung im Rahmen der Fütterung engagiert. Ich habe den Fachtierarzt für Tierernährung und Diätetik und wir haben auch eine entsprechende Ausbildung bei uns im Institut, nach der Promotion eben auch eine Ausbildung zu Fachtierärzten gestalten zu können.
Das passt ja perfekt zu dem Thema heute. Wer hätte es gedacht, wir unterhalten uns über die Tierernährung. Da geht meine erste Frage an Frau Professor Verführt. Haben Sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eine Veränderung in der Futterauswahl und diesen Ernährungstrends festgestellt?
Ja, also ohne dass wir jetzt da wirklich repräsentative Umfragen gemacht haben, kann man schon sagen, dass so gerade in unserem Dienstleistungssektor doch zunehmend Anfragen sind, Hunde zu barfen. Das heißt also eben Rohfütterung, die eben sehr fleischbasiert ist und dann mit entsprechenden Ergänzungen. Das ist so auf der einen Seite der Trend. Aber wir haben auch zunehmend so in den letzten 2-3 Jahren Anfragen zur vegetarischen und zum Teil auch zur veganen Ernährung von Hunden, sodass auch tatsächlich so, ja, in den letzten 3-4 Jahren eine deutliche Veränderung stattgefunden hat. Vielfach kommt auch so das Argument, dass so traditionell aus der Fütterung von Trocken- oder Feuchtalleinfuttermitteln, dass die Leute zumindest teilweise eben die Hunde selber bekochen wollen oder eben aus eigen zusammengestellten Komponenten füttern wollen. Ja, das ist auf jeden Fall ein klarer Trend zu beobachten.
Und wie sieht es bei Ihnen aus, Professor Heimann? Sehen Sie denn auch andere Fälle oder mehr Fälle in der Kleintierklinik?
Also ich denke, im Allgemeinen muss man sagen, nimmt natürlich der Trend der modernen Fütterung in der Kleintiermedizin zu. Ich denke, Tierbesitzern ist heute bewusster oder sie wollen bewusster mit dem Thema Ernährung ihrer Vierbeiner umgehen. Ernährungsbedingte Erkrankungen in der Klinik haben trotzdem verschiedenste Schattierungen. Es gibt in den meisten Fällen wahrscheinlich eher Durchfälle, schon Erkrankungen, die aber transienter Natur sind und den Patienten zumindest nicht langfristig beeinträchtigen. Es gibt aber eben mitunter doch mal ein Tier, was durch lange Fehlernährung eben schon schwere Ernährungsschäden. Das ist aber doch eher die Ausnahme. Die meisten Fälle sind leichtgradig. Inwieweit sich das Ganze über die letzten Jahre geändert hat, ist schwer zu belegen in Zahlen. Es ist sicherlich ein Trend festzustellen, was so die modernen Ernährungsformen betrifft. Aber inwieweit sich das dann wirklich auf die Frequenz ernährungsbedingter Erkrankungen niederschlägt, lässt sich aktuell schlecht in Zahlen fassen.
Kurz zu dem rechtlichen Hintergrund, dass wir auch diesen klargestellt haben. Im Tierschutzgesetz in Paragraph 2 steht, wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Im Ethikkodex der Bundestierärztekammer steht, wir Tierärztinnen und Tierärzte unterstützen die Tierhalter in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung gegenüber dem Tier. Das klingt, dass wir da auch eine Verantwortung als Tierarzt haben. Wie sieht es denn im Futtermittelrecht aus?
Ja, also Futtermittelrecht definiert das auch sehr klar, dass es verboten ist, eben Futtermittel an Tiere zu verfüttern, die auf der einen Seite Gesundheit schädigen können. Im Futtermittelrecht haben wir das noch etwas weiter gefasst, dass zum Beispiel die Leistung der Tiere beeinträchtigt wird und auch, dass die Produkte, also bei Lebensmittel liefernden Tieren, negativ beeinflusst werden können und dass auch sehr klar, welche zum Beispiel unerwünschten Stoffe in einem Futtermittel nicht vorkommen dürfen. Es ist auch klar rechtlich reglementiert, dass zum Beispiel toxische Spurenelemente, die auf der einen Seite essentiell sind, auf der anderen Seite in hohen Mengen toxisch sein können. Es könnte Kupfer sein, es könnte Selen sein, es könnte aber auch Vitamine sein, Vitamin A, dass da zum Beispiel Höchstmengen definiert sind, die eben maximal in einem Alleinfutter vorkommen können.
Gibt es da Kontrollinstanzen?
Ja, es gibt die amtliche Futtermittelüberwachung und die wird auch gerade im Bereich der Lebensmittel liefernden Tiere sehr ernst genommen. Also Hersteller, die eben kommerziell Futtermittel für Tiere herstellen, werden sehr regelmäßig kontrolliert. Und sie haben ja im Grunde genommen auch die Vorgaben, was in einem Futtermittel enthalten sein darf und nicht enthalten sein darf. Es ist natürlich schon so, dass die Kontrollen sicherlich sehr viel stärker Futtermittel betreffen, die für Lebensmittel liefernde Tiere genutzt werden, weil einfach auch da immer das Risiko, dass eben auch ein Lebensmittel entsprechend schädigend sein kann, sehr groß ist. Aber man muss aber auch sagen, dass auch gerade im Hundesektor Alleinfutter sehr häufig zum Beispiel von Stiftung Warentest überprüft werden, wo entsprechend dann eben je nach Auswahlverfahren die unterschiedlichsten Futtermittel kontrolliert werden, was ist deklariert. Und finden wir das, was deklariert ist, auch wieder oder sind auch die Fütterungsempfehlungen sinnvoll? Also das heißt, da findet eigentlich schon eine sehr starke Überwachung auch statt. Das heißt aber tatsächlich nicht, dass im Einzelfall auch mal Verstöße vorkommen, wobei die dann oft sehr betrügerischer Art sind. Und es gab ja vor einigen Jahren einen relativ großen Skandal zum Melamin. Da wurde quasi vorgetäuscht, dass das Futtermittel einen höheren Proteingehalt hat. Das heißt, man hat eine stickstoffhaltige Verbindung zugesetzt und damit eben suggeriert, da ist sehr viel Protein drin, weil wir tatsächlich bei der Analyse nicht Protein messen, sondern Stickstoff und das dann in Protein umrechnen. Und diese Substanz trat zum Beispiel aber auch in Babynahrung auf, war aber auch im Katzenfutter zum Beispiel zu finden. Und da sind dann zum Beispiel sehr schwere Nierenerkrankungen bei Kindern, aber eben auch bei Katzen aufgetreten. Also es gibt in Einzelfällen auch ein betrügerisches Verhalten, aber das ist definitiv nicht die Regel. Man muss auch aus den verschiedenen Untersuchungen, die auch veröffentlicht sind, sagen, dass eigentlich die Abweichung von dem, was deklariert ist und was auch zugelassen ist, zu dem, was man dann auch wirklich findet, die Abweichungen sehr, sehr gering sind. Also prinzipiell wird eben auch im Hundesektor eigentlich sehr, sehr sichere Alleinfuttermittel auch produziert.
Können Sie uns die ernährungsphysiologischen Ansprüche eines Hundes erläutern?
Also das kann ich gerne machen. Vielleicht ist es ganz gut, das auch ein kleines bisschen mal auch mit der Katze zu vergleichen. Also der Hund ist im Gegensatz zur Katze kein reiner Carnivore, sondern Carni-Omnivore. Das bedeutet, dass der Hund in der Lage ist, sich durchaus eben auch mit pflanzlichen Komponenten adäquat abdecken zu können, zumindest teilweise. Das heißt, insgesamt ist der Proteinbedarf eher moderat, wenn man das eben im Vergleich zu der Katze sieht. Und auf der einen Seite können auch pflanzliche Komponenten, wie zum Beispiel auch Getreide, sehr gut in die Ration von Hunden eingebaut werden. Da herrscht ja oft auch mal so eine gewisse Unsicherheit, können Hunde Stärke abbauen. Und da hat der Hund sich tatsächlich sehr weit vom Wolf wegentwickelt. Die Amylase, die wird vom Wolf, des Pankreas, relativ gering nur ausgeschüttet, wohingegen der Hund sich relativ gut an den Menschen angepasst hat, sodass die Hunde eigentlich sehr, sehr gut in der Lage sind, einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten enzymatisch abzubauen. Das ist also eben ein wesentlicher Punkt, der mir auch wichtig ist zu sagen, weil das auch oft postuliert wird, der Hund ist ein Wolf. Das kann man definitiv aus der Ernährungsphysiologie so nicht mehr sagen. Von der Ernährungsphysiologie ist vielleicht auch von Bedeutung, dass der Hund ein typischer Schlinger ist. Auch das ist wieder komplett unterschiedlich zur Katze. Was vielleicht auch noch von Bedeutung ist, und das haben wir auch erst in den letzten Jahren auch als Bedarf formuliert. Wir haben lange Zeit postuliert, dass der Hund Vitamin D selber synthetisieren kann. Und das bedeutet also eben bei einer gewissen Sonneneinstrahlung, dass der Hund in der Lage wäre, eben selber Vitamin D aufzubauen. Das wissen wir doch seit einigen Jahren, dass der Hund das nicht kann, sodass der Hund tatsächlich auch über die Fütterung auf Vitamin D angewiesen ist. Der Hund ist in der Lage, aus der Vorstufe Beta-Carotin Vitamin A zu bilden. Das kann beispielsweise die Katze nicht. Und Vitamin A ist eben typischerweise als Vitamin A in tierischen Produkten enthalten, während das Beta-Carotin eben in pflanzlichen Produkten, wie zum Beispiel Möhren, enthalten ist. Es gibt einige Besonderheiten bei den Aminosäuren, wo zum Beispiel dann aber auch eher der Bedarf bei der Katze sehr viel höher ist, während eben auch der Hund, wenn man jetzt, das ist keine Aminosäure, sondern korrekterweise eine Aminosulfonsäure, das Taurin. Da war bisher unsere Lehrmeinung, dass das Taurin beim Hund selber gebildet werden kann, während für die Katze das Taurin essentiell ist. Es gibt vielleicht einige wenige Hinweise, wobei das wirklich noch nicht abschließend betrachtet werden kann, weil es ja viele Aspekte im Taurinstoffwechsel gibt, ob vielleicht Taurin unter bestimmten Bedingungen auch beim Hund essentiell sein kann. Prinzipiell sagen wir weiterhin, also dass eben Taurin als Aminosulfonsäure für die Katze essentiell ist, aber nicht zwingend für den Hund. Weitere ernährungsphysiologische Besonderheiten sind vielleicht auch, dass Verdauungsstörungen zumindest erstmal allgemein gesehen gar nicht so häufig beim Hund vorkommen. Ich glaube, jeder Hundebesitzer kennt das, wenn plötzlich der Hund Gas gibt und im Wald verschwindet, dann weiß man doch auch, im besten Fall hat er vielleicht eine garmelige Currywurst gegessen, im schlechteren Fall hat er auch andere Sachen gefressen und viele Hunde reagieren da ja in keinster Weise mit Durchfällen. Also da ist dann durchaus eine sehr hohe Toleranz gegenüber Futtermitteln, Lebensmitteln, die bei Menschen eben schwere Schäden hervorrufen könnten, was beim Hund zum Beispiel nicht der Fall ist. Wird ja auch immer wieder so die Salmonellose diskutiert durch die Aufnahme von hohem Geflügelfleisch. Beim Hund selber kennen wir gar keine schwerwiegenden Salmonellosenerkrankungen. Der Hund ist aber Ausscheider, wo dann eben zum Beispiel der Mensch erkrankt. Das sind sicherlich so einige Besonderheiten in der Ernährungsphysiologie, die eben beim Hund eben ja vielleicht zu erwähnen sind.
Vielen Dank. Nun ist meine Frage, Professor Heilmann, das war jetzt ja alles sehr viel und sehr kompliziert. Ist es die Aufgabe der Tierärzte, dass sie dafür sorgen, dass die Tierbesitzer ihren Hund ordentlich ernähren? Natürlich liegt auch bei den Tierbesitzern weitgehend die Verantwortung. Wie sehen Sie das seitens der Tierärzte?
Ja, schwierige Frage, ne? Also das ist in der tierärztlichen Praxis, tierärztlichen Klinik ein sehr allgegenwärtiges Thema. Natürlich sind wir als Tierärzte erstmal in der Pflicht, den Besitzer und Patientenbesitzer aufzuklären. Also man hat mitunter mal die Situation, dass der Tierbesitzer vielleicht gar nicht vollends weiß, welche Ernährung für sein Tier eigentlich ideal ist. Und das ist auch nicht für jeden Patienten gleich, das ist auch klar. Und so sind wir Tierärzte natürlich in der Pflicht, da beratend zur Seite zu stehen. Schlussendlich ist es aber natürlich auch die Verantwortung und die Pflicht des Besitzers, sich also der Fütterung des Tieres anzunehmen und das Tier so zu füttern, wie es eben als artgerecht gesehen wird. Und das verlangt natürlich, dass wir in der Beratung schon mit Nachdruck darauf hinwirken, was dem Tier eben am besten bekommt oder bekäme und man dann also in der Kommunikation mit dem Besitzer das Ganze in die Richtung treiben sollte und muss, dass eben das passiert, was man irgendwo erwartet und verlangen muss. Ja, aber das ist etwas, womit wir doch regelmäßig und eigentlich täglich konfrontiert werden, aber es jetzt natürlich unbedingt in der Pflicht sind, uns darum mitzubemühen, dass möglichst artgerecht gefüttert wird und richtig gefüttert wird.
Und wie weit geht diese Pflicht? Geht die Pflicht auch so weit, dass man vielleicht aktiv erfragen sollte, auch der Haustierarzt vielleicht beim Impfen, wie er das Tier ernährt oder nur im Erkrankungsfall, wenn es damit zusammenhängen könnte?
Ja, sehr gute Frage. Also ich denke, zu einer gründlichen Anamnese gehört das, dass man auch weiß, was frisst das Tier. Ne, es wird nicht nach jedem Leckerli in der Regel gefragt, also dass man grundlegend eine Idee hat, welche Ernährung dieses Tier bekommt, in welcher Form es da gereicht wird. Natürlich auch, wie viel gefüttert wird, ne, dass man irgendwo einen Eindruck hat. Wir kommen ja nachher noch zu einem ganz wichtigen Thema der Überfütterung, der Adipositas, die daraus entstehen kann. Dass man also auch auch weiß, wie viel Energie bekommt denn dieses Tier und ist es angemessen in Anbetracht der Größe des Tieres. Also da sollte natürlich schon jeder Tierarzt irgendwo wissen, wenn das Tier vorgestellt wird, nicht nur natürlich, wenn es Probleme gibt, sondern generell, was frisst dieses Tier und wie wird es gefüttert, um da entsprechend natürlich mitberatend zur Seite stehen zu können. Und es gibt Besitzer, die auch deswegen in der tierärztlichen Praxis vorstellig werden, um eben bei der Jahresimpfung, bei der Entwurmung und nicht erst, wenn es Probleme gibt, sich da einen Rat einzuholen, welche Fütterung denn jetzt adäquat ist. Nicht jeder Besitzer geht den Weg, aber mitunter gibt es da also schon Beratungsgespräche und sicher auch Beratungsbedarf.
Im Folgenden möchten wir verschiedene getrennt zu betrachtende Fehlernährung erläutern und darüber sprechen. Beginnen wir mal mit dem BAFen. Woraus besteht denn die klassische BAF-Ration und wofür steht denn das BAFen?
Der Begriff selber hat eine gewisse Entwicklung in der Namensgebung durchgemacht. Ich habe es noch unter Bone and Raw Feeding kennengelernt. Aktuell ist, glaube ich, die meistgebrauchte Definition biologisch artgerechte Rohfütterung. Prinzipiell bauen sich die Rationen so auf, dass eben sehr hoher Anteil an Fleisch oder Fleischnebenprodukten gefüttert werden, mit einem deutlich kleineren Anteil an Gemüse, teilweise eben auch Ergänzungen wie Knochen oder auch Kräuter etc. Beim Fleisch werden unterschiedliche Tierarten genutzt. Als Nebenprodukt haben wir eben Organe, Hälse, also Hühnerhälse beispielsweise, Pansen wird eben auch sehr gerne eingesetzt. Dann wird es eben häufig aber noch ergänzt durch Gemüse ganz unterschiedlicher Art, von kleinpürierte Zucchini, kleinpürierte Möhren, aber auch eben solche Sachen wie Salat, unterschiedliche Salatformen. Ganz wenige BAF-Rationen weichen ein bisschen klassisch von diesem Schema ab, findet man auch ganz geringe Mengen Getreide, die aber eben auch nicht als gekocht eingesetzt werden, Dinkel oder Hafer. In sehr wenigen Rationen, muss ich allerdings sagen. Und dann gibt es eben auch eine relativ breite Form der Ergänzungen, wie das Öle noch eingesetzt werden, Pflanzenöle. Es können auch tierische Fette eingesetzt werden von Schmalz und eben auch Kräuter zur Ergänzung entsprechend von Mineralstoffen und Vitaminen. Dann Knochen, die eben dann zur Kalzium-Phosphor-Versorgung genutzt werden. Das sind so die wesentlichen Rationsprinzipien von BAF-Rationen. Das Wesen des BAFens ist aber tatsächlich, dass kultiviert wird, dass eben roh gefüttert wird, eben auch die fleischigen Komponenten und auch Salat, dass das im Grunde genommen also keinerlei Futtermittel, Lebensmittel erhitzt werden. Und das soll, deswegen kommen wir jetzt wohl vielleicht zum biologisch artgerechten, soll dann der Ernährungsweise dem Wolf sehr nahe stehen. Das soll also quasi damit abgebildet werden, dass der Hund sozusagen artgerecht abgeleitet vom Wolf ernährt wird.
Und seit wann gibt es diesen Fütterungstrend?
Also muss es natürlich so ein bisschen relativieren und so ein bisschen im internationalen Vergleich sehen. Ich denke, es gibt schon Länder, wo das BAFen eher als trendy empfunden wird und wahrscheinlich höher frequent vorkommt als in anderen Regionen der Welt. Es gibt Erhebungen aus Europa, die so sagen, um die 50-60%, je nach Land, werden Tiere entweder ausschließlich oder zum Teil gebarft. Also ich glaube, auch vor 40 Jahren wurden Hunde gebarft, nur gab es damals halt noch keine Barftheken und wahrscheinlich hat man sich darum noch nicht dem Begriff Barfen so gewidmet, wie man es heute tut, aber dass Hunde rohes Fleisch und Knochen bekommen, vielleicht nicht unbedingt noch mit Gemüse gemischt, ist, denke ich, nichts Neues. Wenn wir so 40, 50 Jahre zurückdenken, war das wahrscheinlich eher noch eine üblichere Ernährungsform des Hofhundes, der da einfach das bekommen hat, was in der Küche halt abgefallen ist.
Also ich stimme dem 100% zu. Wir haben dem Kind jetzt irgendeinen Namen gegeben, aber ich würde mal sagen, das war nicht nur vor 40 Jahren so. Das war, im Grunde hat es stattgefunden, als der Hund sich den Menschen angeschlossen hat, dann sind die Reste, die übrig geblieben sind, sind an den Hund gegeben worden. Das war dann eben teilweise roh, teilweise vielleicht auch schon erhitzt. Ich glaube, umgekehrt ist eher, dass man sagen muss, dass durch die Schaffung von kommerziellen Allein- und Ergänzungsfuttermitteln, das eben genauso wie bei Menschen Konserven produziert worden ist, ich glaube, das ist eher das Neuere, dass die ganze Futtermittelindustrie entstanden ist und ähnlich wie für Menschen Produkte geschaffen hat, wo dann auch die Werbung sehr stark suggeriert, kommt dann noch auf dieses kleine Fleisch. Flößchen, was der Hund dann bekommt, noch eine Petersilie, also dieses sehr stark vermenschliche, das ist eher das Neue. Das BAFen mit dem Namen, das ist eigentlich das, wie wir eigentlich Hunde gehalten haben und wie sie sich auch aus der Evolution entwickelt haben.
Es ist auch nachweislich so, dass wenn man ein Wort für etwas hat, dann wird es auch einfach mehr wahrgenommen. Also es ist bestimmt auch in diesem Fall so, früher eben, wie Sie gesagt haben, der Hofhund, aber jetzt eben auch in der Stadt ja auch ganz häufig durchgeführt. Gibt es da denn Zahlen oder kann man das irgendwie schätzen, wie viele Hunde in Deutschland gebarft werden?
Also mir ist keine Studie aus Deutschland explizit geläufig, aber unser Nachbarland in den Niederlanden hat eine Erhebung 2013 publiziert und da ist es ungefähr die Hälfte aller Hunde, die dort in dieser Studie nachweislich entweder partiell oder als ausschließliche Diät gebarft werden. Und ich gehe davon aus, dass die Daten für Deutschland zumindest sehr ähnlich sein dürften.
Also ich kenne jetzt auch nur wenige Zahlen. In Österreich gibt es Untersuchungen. Und für Österreich waren die Zahlen ähnlich, so mit um die 50%. Man muss aber immer sagen, Untersuchung ist immer auch nur so gut, wie jetzt die eingeschlossenen Probanden sind. Ob man das jetzt für Gesamtdeutschland oder Gesamtösterreich oder Gesamtholland dann übertragen kann, ist schwer einzuschätzen. Aber es ist sicherlich auch ein schon signifikanter Anteil, weil man sieht das ja auch, dass eben die sogenannten BARF-Läden, ja, die gab es vor 20 Jahren tatsächlich noch nicht.
Und wie sieht das denn im Verlauf aus? Ich finde, medial hört man jetzt auch öfter, dass es nicht so gut ist, wenn man barft, beziehungsweise dass man es richtig machen muss. Wie sehen Sie das denn?
Schwierig. Also ich denke, wenn man so einen breiten Durchschnitt schaut, werden die Zahlen wahrscheinlich sehr, sehr gleich bleiben, sich über die letzten Jahre verhalten. Tendenziell, wenn man gerade mit Ernährungsschäden, Diätetik zu tun hat, wird einem natürlich die Tragweite bewusster und man wird wahrscheinlich auch mehr Fälle sehen, bei denen eben es beispielsweise zu Problemen durch Barfen gekommen ist, wo sie also infolge vielleicht auch einer Falschernährung Probleme ergeben haben. Aber ich denke, ohne dass ich da mich an feste Daten wirklich klemmen kann, dass der Trend eigentlich sehr gleichbleibend sich über die letzten Jahre verhält. Und ja, ich glaube, wie die Zukunft sich gestaltet, das wird sich zeigen. Aber ich würde erwarten, dass sich das auch in den nächsten Jahren nicht signifikant in irgendeine Richtung groß verschiebt.
Ich weiß es nicht, sage ich ganz ehrlich. Meistens sind die Leute, die barfen, durchaus auch selber, dass sie einen Blick auf ihre eigene Ernährung haben. Und da könnte es sein, im Zuge des Klimawandels und dass doch auch wir vielleicht auch umdenken müssen und eben tatsächlich nicht mehr so viel Fleisch produzieren können und auch vielleicht nicht wollen, dass dann so diese sehr klassische Barf-Ration vielleicht doch wieder ein Stück weit zurückgedrängt wird.
Und wie sehen Sie denn die Gründe für das Barfen, Professor Heimann? Was ist Ihrer Meinung nach das Ausschlaggebende für den Tierhalter?
Deswegen, hier muss man ganz klar differenzieren. Es gibt Tierhalter, wenn es um das Bewusstsein für die gesunde Ernährung oder die Ernährung generell, die richtige, artgerechte Ernährung von Tieren geht, gibt es, denke ich, zwei Gruppen von Besitzern. Die einen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Gesundheit und Ernährung beschäftigen und die das Barfen ja als artgerechter empfinden, die eben gerade dieses Konzept Back to the Roots, ne, so ein bisschen das, was der Hund, als er am Anfang der Domestikation schon noch gefressen hat, füttern möchten. Und dass man dort auch immer weiß, was ist denn genau in diesem Futter drin. Wenn ich mir natürlich alle Bestandteile selbst kaufe und dann selbst zusammenmenge, dann weiß ich auch ganz genau, was da drin ist und muss mich nicht darauf verlassen, dass das Futter so konzipiert ist, wie es sein sollte, was natürlich in der Regel der Fall ist. Frau Professor Verhürth hat das ja eingangs mit erwähnt, ne, dass also da sehr strikte Kontrollen stattfinden und dass das alles sehr stark reglementiert ist. Aber es gibt eben Besitzer, die sich darauf nicht verlassen wollen und die das einfach selbst in die Hand nehmen wollen. Es gibt auch Besitzer, die sich darüber weniger Gedanken machen, die einfach gesagt bekommen, vielleicht auch vom Züchter, Barfen wäre das, was eben das Gesündeste für das Tier ist und wo es eigentlich nicht hinterfragt wird, wo also dann gebarft wird, ohne dass man wirklich ein klares Argument jetzt hört, warum genau dieser Weg der Ernährung bestritten wurde. Das sind natürlich dann auch Besitzer, die in der tierärztlichen Praxis für eine Beratung anderweitiger Natur sehr offen sind. Aber wie gesagt, da ist jeder Besitzer ein bisschen unterschiedlich gestrickt, wenn man so möchte. Die Gründe für das Barfen sind da sehr, sehr unterschiedlicher Natur von dem, was man also so vom Besitzer zugetragen bekommt.
Jetzt wollen wir zur Ernährungsphysiologie kommen. Welche Vor- und Nachteile bringt die klassische Barfration mit sich?
Ja, vielleicht sogar auch als medizinische Indikation bei einer Futtermittelallergie, wo man eben sagt, da kennt man sehr genau die Komponenten und kann da, wo der Hund vielleicht eine Futterallergie entwickelt hat, sicher dann eben auch diese Proteinquellen ausschließen. Ein anderer Vorteil ist, dass das Kaubedürfnis besser befriedigt wird. Es wird auch überlegt, ob der Hund etwas länger mit der Futteraufnahme beschäftigt ist. Die Futteraufnahme wird auch sehr stark, also gerade wenn man auch eben größere Knochen füttert, mit einer deutlich besseren Zahnhygiene in Verbindung gebracht. Man muss natürlich auch sagen, dass man eine sehr enge Besitzer-Tier-Interaktion hat. Die Frage stellt sich, ob das Auftreten von Adipositas bei Barfraktionen weniger vorkommt. Dazu liegen leider keine Zahlen vor. Das ist eher so ein persönlicher Eindruck, dass wenn wir Rationen gestalten, dass das scheinbar doch weniger vorkommt, die Adipositas. Fleisch ist nicht unbedingt sehr energiereich. Das heißt, man muss also schon in Relation sehr hohe Mengen füttern, um den Energiebedarf von dem Tier abzudecken. Die Vorteile sind aber auch gleichzeitig mit den Nachteilen verbunden. Es sind sehr proteinreiche Rationen und wir kriegen oft auch Anfragen, wenn ein Tier zum Beispiel eine Nierenerkrankung aufweist, der soll gebarft werden, das schließt sich fast aus, weil eben bei einer Nierenration soll zum Beispiel die Proteinaufnahme vielleicht eben an den Bedarf angepasst werden oder deutlich unter dem Bedarf liegen. Pansen, aber auch bestimmte Organe, also sehr hohe bindegewebige Anteile, auch zu einer schlechten Verdauung führen können. Also werden eben deutlich schlechter im Dünndarm abgebaut und im Dickdarm dann mikrobiell fermentiert, was zum Beispiel dann auch bestimmte Bakterien, wie zum Beispiel Clostridien, die durchaus ja immer im Darm sind, aber dann auch begünstigt. Ein weiterer Nachteil ist, wir sagen so schön, der Besitzer beschäftigt sich mit der Energie- und Nährstoffaufnahme. Die Rationen sind sehr komplex und das Wissen einer adäquaten Rationsgestaltung ist nicht ganz so einfach für Laien durchzuführen. Also man müsste im Grunde wirklich eine Rationskalkulation machen, man muss die auch interpretieren können, sodass wir tatsächlich auch sehr viele Überschüsse, aber auch tatsächlich eine Unterversorgung an bestimmten Mineralstoffen sehen, was Calcium Phosphor angeht bei Junghunden. Wir sehen eine extrem hohe Phosphorversorgung durch die fleischreichen Komponenten. Schwerwiegende Probleme, auch bei adulten Hunden, weil oft bei den Leuten, die sehr klassisch barfen, das Verständnis fehlt, vielleicht noch ein Mineralfutter, ein vitaminiertes Mineralfutter einzusetzen. Dann der Glaube besteht, ja, indem ich dann einen Knochen vorliege, dass das eben entsprechend funktioniert. Wir kennen eben aber auch die Situation einer extremen Kalziumüberversorgung, wenn tatsächlich gemahlene Eierschalen, gemahlene Knochen in sehr hohen Mengen eingesetzt werden. Da sehen wir durchaus eben auch bei jungen Hunden sehr große Probleme. Auch das führt dazu, dass eben Entwicklungsstörungen bei jungen Hunden auftreten. Wir sehen durch die Organfütterung eine sehr hohe Vitamin A, Vitamin D Aufnahme, also insbesondere durch sehr leberreiche Rationen. Wenn Schlund mitgefüttert wird, da besteht eben auch das Risiko, dass die Schilddrüse noch mit aufgenommen wird, was dann eben zu einer sehr, sehr hohen Aufnahme von Schilddrüsenhormonen mit einer entsprechenden Krise. Dann eben auch so die ganzen Fragen nach Parasiten und anderen Bakterien und Viren, die aufgenommen werden. Dann ist auch die Rohfütterung, weil auch teilweise eben Geflügel, aber auch teilweise Schwein gefüttert wird, natürlich auch mit Risiken der Salmonellenaufnahme verbunden. Und das hatte ich ja schon gesagt, das ist eigentlich gar nicht selber der Hund das Problem, aber er ist ein Ausscheider. Auch hier wäre zum Beispiel immer nochmal zu erwähnen, das Aujetzkische Virus, was wir selber hier in Deutschland beim Schwein gar nicht haben. Der Mensch erkrankt auch nicht an Aujetzki, aber wir kriegen natürlich auch andere Fleischqualitäten. Und da würde natürlich, wenn das Erhitzen fehlt, könnte Pseudogut auftreten, wo eben Hunde und Katzen auch versterben können. Das darf man wirklich nicht vernachlässigen. Auch nicht eigentlich ein relativ großer Gegner der sogenannten BARF-Profile, weil die zielen ja darauf ab, dass anhand bestimmter Parameter, Calcium, Phosphor, Kupfer, Zink, Selen, an diesen Parameter dann die richtige Fütterung sozusagen bestätigt wird oder eben es liegen Probleme vor. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, Calcium. Calcium ist ein Mineralstoff, was in keinster Weise sozusagen über die Fütterung reguliert wird, sondern hormonell und der Körper ist bestrebt, sehr, sehr lange den Kalziumspiegel im Blut konstant zu halten. Habe ich dann zu viel Kalzium im Blut, dann würde ich immer mal eher an eine Nierenerkrankung denken als an eine hohe Kalziumversorgung über das Futter. Oder wenn man so andere Spurenelemente nimmt, wie Zink beispielsweise, da gibt es eben nur einen sehr losen Zusammenhang zwischen den Zinkgehalten im Blut und der Zinkaufnahme über das Futter. Oder wenn man auch Vitamine, fettlöslichen Vitamine A, D nimmt, die werden ja in der Leber gespeichert. Das heißt, wir kriegen eigentlich sehr, sehr schwer eine Überversorgung mit, weil eben auch der Körper erstmal bestrebt ist, es in irgendeinem Organ abzuspeichern. Wenn wir dann plötzlich extrem hohe Vitamin D-Gehalte im Blut sehen, dann ist es schon viel zu spät, weil dann ist die Speicherkapazität der Leber überschritten worden und hat dann eben auch schon ernsthafte Konsequenzen. Also aus Sicht der Tierernährung bin ich ein strikter Gegner dieser BARF-Profile und sie leiten definitiv in meinen Augen, also es ist meine persönliche Empfehlung, auch nicht zu einer korrekten Einschätzung der Fütterung.
Und wie sieht das in der Klinik denn aus? Wie oft kommen denn Hunde hierher, die als Primärursache das BARFen haben?
Also auch wir sehen in der alltäglichen Kleintiermedizin einen hohen Anteil an Patienten, die also gebarft werden. Die werden natürlich nicht vorstellig, weil sie gebarft werden und man da also eine Ernährungsberatung beispielsweise braucht, sondern aufgrund von anderen Problemen. Durchfall mit Abstand das häufigste. Und Frau Professor Verkürt hat ja darauf hingewiesen, dass gerade eben die ja mitunter sehr hohen Kontaminationsraten, die wir also bei rohem Fleisch finden, insbesondere bei Hühnerfleisch, es gibt da verschiedenste Erhöhungen, international publizierte Studien, die teilweise bis zu 80% Kontaminationsraten berichten. Und die Ausscheidung, die uns natürlich dann Sorgen macht, wie wir mit den Tieren erstmal in der Klinik selbst hantieren und dann natürlich auch den Besitzer entsprechend beraten. Also Durchfälle wahrscheinlich mit Abstand das häufigste, zumindest in der internistischen Praxis, durch eben gerade den Anteil von Knochen. Es wurde ja auch schon erwähnt, dass Hälse, ganze Knochen verfüttert werden mit Fleisch dran und der Hund halt nicht immer sein Kaubedürfnis da befriedigt, sondern das Ganze runterschlingt. Und gerade bei, ich sag mal, kleineren bis mittelgroßen Hunderassen kann das mitunter mal. Es ist trotzdem eher was Selteneres, aber wenn es passiert, dann ist das meistens gravierend. Können also diese Knochen auch mal im Bereich der Speiseröhre, da wo es also natürlich engere Stellen hat, im Bereich also des sogenannten Pharynx, also da wo gerade der Speiseröhreneingang sich befindet, der Eingang in den Brustbereich und dann im Bereich der Herzbasis, können sich also solche Knochen auch mal verfangen. Und zu sogenannten ösophagealen Fremdkörpern, also Fremdkörpern im Bereich der Speiseröhre führen, die, wenn sie ja ein paar Stunden da drin liegen bleiben, der Besitzer das vielleicht auch initial gar nicht merkt. Viele Hunde fallen initial durch so ein bisschen Husten auf, es doch schon zu gravierenden Erkrankungen und Komplikationen führen kann. Also es kann sich zu einer massiven Entzündung, es kann sich eine massive Entzündung der Speiseröhre daraus entwickeln, die im schlimmsten Fall, und da ist leider die Speiseröhre sehr, sehr empfindlich dafür, zu narbigen Schwangbildungen führen kann, die dann mitunter sehr, sehr kompliziert angegangen werden müssen durch mehrfache Aufballonierung und auch nicht in jedem Fall mehr zu beseitigen sind. Also es gibt sicherlich auch Gefahren. Wir raten generell aufgrund der Ausscheideraten in besonderen Situationen, eher den Besitzer davon abzubarfen. Das ist natürlich schlussendlich immer eine Besitzerentscheidung, aber es gibt doch berechtigte Umstände, wo man den Besitzer natürlich, und das mag ihm in dem Moment auch gar nicht bewusst sein, sich doch nochmal kritisch mit dieser Ernährungsform auseinandersetzen sollte. Insbesondere eben die Ausscheidung von Erregern, Salmonellen sind als Beispiel schon genannt worden, Campylobacter, aber auch parasitäre Erkrankungen, die natürlich dort eine Rolle spielen können, halten wir für sehr, sag ich mal, kritisch, wenn sich gerade kleine Kinder im Haushalt befinden, schwangere Personen beispielsweise das Tier primär betreuen, wenn das Tier irgendeine Grunderkrankung hat, was das Immunsystem kompromittiert, also Patienten, die entweder eine Grunderkrankung haben, die sie selbst immun kompromittiert, also immunbedingte Erkrankung, oder wenn sie Therapien bekommen, die also das Immunsystem herunterfahren, also immunsuppressive Medikamente, Chemotherapien bei Tumorpatienten beispielsweise. Was so ein bisschen immer in der Diskussion steht, sind die trächtigen Tiere. Bei Menschen gibt es da sehr klare Anweisungen, was also während so einer Schwangerschaft gegessen werden sollte. Und bei trächtigen Tieren gehen da die Meinungen noch sehr auseinander, ob gebracht werden sollte oder nicht. Aber zumindest sollte der Besitzer irgendwo informiert werden, was also die prinzipiellen Risiken des Waffens sind. Also es gibt schon Erkrankungen, die wir also als Komplikation oder als Folge des BARFens sehen. So die ganz schwerwiegenden, sag mal, Knochenerkrankungen aufgrund von Mineralstoffimbalancen sind in der tierärztlichen Klinik, würde ich sagen, eher die Ausnahme. Aber eben wenn sie auftreten, dann sind sie eben auch in den meisten Fällen nicht vollends reversibel, haben meistens schon zu Folgeerkrankungen, Komplikationen geführt, die sich dann also mitunter auch nicht vollends beheben lassen. Und dort ist es halt wichtig, dass die Besitzer halt frühzeitig zumindest ja informiert werden, ne, wohin können sie sich wenden, um so eine Ration auszubalancieren, um entsprechend das zuzulegen, was vielleicht nicht vorhanden ist, und dass man also dort wirklich das Ganze so gestaltet, dass es also für das Tier nicht zum Nachteil wird.
Die Ernährung ist ja etwas sehr, ja, Ideelles, wo man sehr darauf achtet und was einem sehr wichtig ist. Und das kennt man vielleicht auch von Menschen, dann kann es manchmal zu Diskussionen kommen und man beharrt doch sehr stark auf seinen Standpunkt. Schätzen Sie die Tierbesitzer auch so ein oder wie sehen Sie das gerade, wenn Sie dann hier in der Klinik vorstellig werden und Sie denen dann abraten von den Barfen?
Also im Beratungsgespräch muss natürlich ergehen, warum wir davon abraten würden. Nicht in jedem Fall machen wir das, ne? Aber es gibt berechtigte Gründe. So die Erfahrung zeigt, dass es eigentlich wenige Besitzer gibt, die sich dann vehement dagegen sträuben, denn sie wollen ja ihrem Tier schlussendlich Gutes tun und das ist ja zumindest in den meisten Fällen die Intention des Barfens. Und wenn Sie also dann entsprechend informiert werden, dass das vielleicht jetzt aufgrund besonderer Umstände, anderer Erkrankungen, Umgebung des Tieres vielleicht nicht die ideale Wahl des Futters ist, gibt es eigentlich wenig Besitzer, die da sehr beratungsresistent agieren.
Dann wollen wir mal ein kleines Fazit zum Barfen ziehen. Wir haben jetzt ja gesagt, es gibt einige Vorteile, es gibt viele Nachteile. Ich denke, wir können auch darauf einigen, dass Barfen möglich ist unter bestimmten Umständen, wenn man entsprechend die fachliche Kompetenz dazu zieht, eines Tierarztes, von einer Tierernährungsberatung.
Also ich stimme erstmal zu, weil auch die Leute, die sich an uns wenden, die wollen ja eine Beratung haben. Deswegen ist das natürlich sehr einfach und wir kriegen mit wenigen Ausnahmen, sind es wirklich schwere Erkrankungen, Nierenerkrankungen, kriegen wir auch Barfraktionen hin. Aber da gehört wirklich großes Fachwissen dazu. Deswegen sind wir eben auch sehr froh, wenn die Leute sich an uns wenden und wir da entsprechend bei den Barfraktionen helfen können. Und das tun wir auch.
Als nächstes möchten wir über einen komplett anderen Ernährungstrend sprechen, über die vegetarische Ernährung. Vielleicht können Sie sich dazu äußern, Professor Verführt, ob es möglich ist, einen Hund gesund, lacto-ovo-vegetarisch zu ernähren?
Also das kann man prinzipiell erstmal mit Ja beantworten, weil sie eben auch sozusagen noch Lacto und Ovo vegetarisch mit eingebracht haben, so dass man eben sagt, okay, über Einbeziehung von Milchprodukten oder Eiern, dass wir das eigentlich sogar recht gut auch hinkriegen, wenn wir jetzt wirklich von einem gesunden Hund sprechen und vielleicht auch von einem adulten Hund. Bei wachsenden Hunden und eben da auch bei tragenden oder auch laktierenden Hündinnen, da ist oft eben doch der Nährstoffbedarf recht hoch und auch gerade was so die Proteinaufnahme oder Proteinqualität angeht, da fällt es uns etwas schwieriger, Rationen hinzukriegen, aber adulte, gesunde Hunde kriegen wir eigentlich unter Einbeziehung von Mineralstoffen, Vitaminen und vielleicht auch noch anderen Ergänzungen, zum Beispiel Carnitin ist ja eine Substanz, die sehr stark im Fleisch vertreten ist, könnte man eben Carnitin entweder separat ergänzen, wenn bei Hunden zum Beispiel genetische Disposition vorliegt. Auf der anderen Seite können Hunde Carnitin auch selber synthetisieren, sodass die Vorläufermoleküle für bestimmte Stoffe, die selber zu synthetisieren ist, besonders zu achten sind. Aber prinzipiell bestehen eben genügend Futtermittel, insbesondere eben immer noch Milchprodukte mit einbeziehen, wo wir eine sehr gute Proteinqualität haben, auch eine angepasst hohe Proteinversorgung durchführen können. Auch Eier haben eine extrem gute Proteinqualität. Da können wir also ganz gut auch variieren zwischen Lysin und den schwefelhaltigen Aminosäuren. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass der Hund eben Kohlenhydrate sehr gut verwerten kann. Das heißt, man kann durchaus in einer vegetarischen Ration 40-50% auch Getreide einbringen und eben Pflanzenöle eben zur Ergänzung von Fettsäuren. Zumal der Hund Fettsäurestoffwechsel auch etwas anders ist wiederum als die Katze. Katze, da wird es schon wieder schwierig, weil Arachidonsäure essentiell ist und die ist eben überwiegend in tierischen Produkten vorhanden. Das wäre jetzt beim Hund wieder etwas anders auch zu sehen. Und Omega-3-Fettsäuren können wir gerade beim Hund durchaus auch über pflanzliche Komponenten wie Leinöl, Hanföl durchaus auch ergänzen. Da sind wir nicht grundsätzlich eben auf beispielsweise Fischprodukte angewiesen.
Und dann die vegane Ernährung?
Die ist schon deutlich schwieriger, muss man dazu sagen, weil wir dann ja gerade bei der veganen Ernährung komplett auf pflanzliche Proteine angewiesen sind, um Proteinzufuhr und auch Aminosäurenzufuhr abdecken zu können. Und da haben wir oft die Schwierigkeit, dass die pflanzlichen Proteine doch nicht das Aminosäurenmuster aufweisen wie tierische Proteine. Hinzu kommt, dass auch die pflanzlichen Futtermittel auch noch sogenannte antinutritive Faktoren enthalten. Sie sind teilweise schlecht verdaulich, muss sie teilweise in einer besonderen Art und Weise erhitzen. Aber sie enthalten eben auch bestimmte Kohlenhydrate, die ausschließlich mikrobiell abgebaut werden können, die dann zum Beispiel zu starken Blähungen führen können bei den Hunden. Also das fällt uns schon deutlich schwerer, auf Milchprodukte und Eier zu verzichten. Prinzipiell muss man aber auch da fairerweise sagen, es ist tatsächlich möglich, gesunde Hunde Also ausgewachsene Hunde vegan zu ernähren, wenn eine relativ hohe Kompromissbereitschaft da ist über weitere Einzelergänzungen. Da muss ich dazu sagen, dass da gerade die Veganer wenig Probleme oder gehen sehr gerne auf die Beratung rein, weil oft vegane Ernährung beim Hund gewünscht ist, wenn die Personen selber vegan sind. Also ich kenne faktisch aus unserer Beratungspraxis keinen einzigen Fall, wo der Mensch selber nicht vegan war. Die Veganer beschäftigen sich tatsächlich auch sehr stark mit ihrer Ernährung, weil ja doch häufig auch Mangelerscheinungen auftreten können. Probleme bieten vor allem eben die pflanzlichen Proteinquellen, dass sie oft in der Verdaulichkeit nicht so gut sind. Im Hund, dass wir doch am liebsten dann dazu lenken würden, das Richtung lacto-ovo-vegetarisch zu machen. Aber rein theoretisch, wenn jetzt einer aus politischen, personellen Gründen da drauf besteht, dass der Hund vegan ernährt werden soll, dann habe ich vor 10 Jahren gesagt, das mache ich nicht. Das führt aber dazu, dass sie es trotzdem machen und dann vielleicht auch größere Imbalanzen entstehen. Und mittlerweile geben wir auch dann im Einzelfall vegane Rationen raus, weil wir schon, denke ich mal, Kombinationen sehen, die möglich sind und wirklich auch im Gespräch das mit dem Besitzer gut abklären können. Um ganz kurz auf die Katze zu gehen, also wir legen komplett die vegane Ernährung von Katzen ab. Allerdings habe ich tatsächlich einen Fall bislang auch sogar gehabt, wo jemand auch wollte, dass die Katze vegan ernährt wird. Da war dann aber nach sehr langen Gesprächen es doch möglich, sie auch, dass die Katze zumindest, ist auch nicht meine favorisierte Ernährung, aber da war zumindest die Einigung auf eine lacto-ovo-vegetarische, dass man zumindest die Milchproteine nutzen kann.
Und Insekten als Alternative?
Also ja, die haben natürlich jetzt im Moment gerade in der Hundefütterung einen sehr breiten Einsatz. Sie werden zum Teil eben in normalen Futtermitteln eingebaut. Sie werden aber auch schon postuliert bei Futtermittelallergien. Muss man dazu sagen, dass uns gerade bei Futtermittelallergien, ich kenne persönlich keine Studie, wo man eben dann Insektenprotein eingesetzt hat. Aber vielleicht kann Professor Heimann auch nochmal drauf eingehen. Man muss dazu sagen, dass teilweise Proteinqualität sehr gut sein kann. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch mal überlegen, dass es auch einen Chitinpanzer bei einigen Insekten gibt, sodass dann die Verdaulichkeit auch deutlich reduziert wird. Auch immer noch ist etwas unklar, wie so dieser hygienische Status von den Insekten ist, ob das eventuell Probleme bereitet. Also sie finden, glaube ich, so seit 5-6 Jahren breiten Einzug in verschiedensten Futtermittel, auch eben teilweise eben mit medizinischen Indikationen, eben gerade die Futtermittelallergie. Da habe ich noch gewisse Zweifel, ob wir das so ohne Untersuchungen so 1:1 umsetzen sollen. Prinzipiell sehe ich das aber durchaus sehr offen, dass wenn Insekten genutzt werden sollen und die Besitzer da auch keinerlei Vorbehalte haben, dass es sicherlich eine weitere Proteinquelle ist, die wir tatsächlich auch im Hundefutter nutzen können.
Haben bereits Tiere in die Eintierklinik, die eine vegetarische oder vegane Ernährung hatten und die dann zu gesundheitlichen Problemen geführt haben? Und Sie können sich auch gerne nochmal zu den Insekten äußern.
Muss man ganz klar sagen, das sehen wir praktisch sehr selten. Ich denke, das ist dem geschuldet und das ist meine persönliche Meinung, dass sich also wirklich Besitzer, die diesen Weg bestreiten, dann auch wirklich informieren, wie Frau Professor Verfüth gesagt hat, dann sich also wirklich beraten lassen und eine Ernährung zusammenstellen lassen, die also wirklich dann adäquat ist und alle Bestandteile enthält, die sie braucht. Wir sehen mitunter, es ist trotzdem noch eine Seltenheit, weiß auch nicht, ob sich das in den nächsten Jahren ändern wird, wenige Fälle von also Hunde vegetarischer Ernährung. Ich mag mich an wirklich keinen Fall in den letzten Jahren erinnern, wo ein Hund und natürlich gerade auch keine Katze komplett vegan ernährt würde. Ich glaube einfach, dass sie halt wirklich dann auch nicht auffällig werden, weil die Besitzer sich halt entsprechend informieren und dann also diese Beratung entsprechend, die sie bekommen haben, umsetzen. Die Frage zu den Insektenproteinen, da schließe ich mich Frau Professor Verfüth an. Wir haben aktuell keine, sozusagen sehr wenige Daten, also die Datenlage ist wirklich sehr dünn, was erstmal die Proteine an sich betrifft, auch die Indikation für bestimmte Erkrankungen, insbesondere da natürlich die Futtermittelunverträglichkeiten, sprich Futtermittelallergien. Es gibt diese Diäten seit einigen wenigen Jahren, aber ich glaube, dort brauchen wir einfach in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Daten, um damit hantieren zu können und ja, dann auch diese Diäten empfehlen zu können.
Haben Sie eine Vorstellung, woran das liegen kann, dass sich Tierhalter oft bei einer BAF-Ernährung nicht informieren, aber bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung schon?
Also ich denke, es hat tatsächlich auch sehr stark mit der eigenen Ernährungsgewohnheit zusammen, weil Es sind dann eben schon die Vegetarier und Veganer, die bei uns anrufen, die selber sich stark mit der Ernährung beschäftigen. Die BAFer sehr unterschiedlich sind. Es sind ein Teil, die sich auch mit der eigenen Ernährung beschäftigen und ein Teil, die eben gehört haben, der Züchter hat gesagt, der Freund hat gesagt, das Internet hat gesagt, dass das besonders toll ist. Da wird eben dieses Artgerechte einfach nur gehört. Und dann will man dem Hund das Gute tun. Also ich glaube, die Gruppe der BAFer ist sehr viel heterogener. Nur ein Teil ist vielleicht ernährungsbewusst. Und ich denke, was auch ein Problem ist, ist, dass es hängt auch wieder vielleicht mit der sehr heterogenen Gruppe zusammen. Es existieren natürlich im Internet unglaublich viele BAF-Rezepte. Und es gibt auch unglaublich viele BAF-Shops mittlerweile, wo natürlich nicht die erste Anlaufstation vielleicht eine Institut für Tierernährung ist oder vielleicht auch nicht die erste Anlaufstation eine Klinik ist, wo die Leute sich erkundigen, sondern, ach ja, ich gehe ja gerade einkaufen, dann komme ich am BAF-Shop vorbei. Ach, ich gucke mal im Internet, in meinem Chat und dann findet man schon direkt drei Rezepte. Und da habe ich so das Gefühl, dass da ein unglaubliches Vertrauen zu diesen Internetrezepten besteht. Das können wir allerdings nicht bestätigen. Wir haben in der Projektarbeit haben wir verschiedene Internetrezepte durchgerechnet. Es gab nur eine Internetplattform, die ein wirklich adäquates Rezept auch zur Verfügung gestellt hat. Und das war zum Beispiel auch in der Plattform, wurde auch ein Mineralfutter dringend auch empfohlen und auch einige Produkte genannt. Und da glaube ich einfach, ist so der Bezug, sich eben medizinisch auch das sozusagen auch Informationen zu holen, glaube ich, ist bei den BAFern deutlich geringer, wenn die Vegetarier und Veganer wirklich sich mit der eigenen Ernährung und eben auch mit Folgeproblemen sehr stark auch beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Zusammenhang ist.
Wissen Sie oder haben Sie eine Ahnung, wie viele Hunde denn vegetarisch oder vegan ernährt werden in Deutschland, wie der Trend ist und sich vielleicht auch zukünftig entwickeln könnte?
Also mir liegen dazu keine Daten zu. Ich kann einfach nur so aus unserem persönlichen Dienstleistungsbereich sagen, dass wir jetzt einfach in den letzten 3-4 Jahren mehr Anfragen bekommen haben. Aber es ist trotzdem immer noch die Minderheit von unseren Anfragen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der Trend etwas steigen wird, im Zuge dessen, dass ja oft Vegetarier, Veganer auch politische Gründe haben, jetzt auch im Zuge der Klimaveränderung, dass vielleicht der Trend ein Stück weit zunimmt, dass mehr Tiere vielleicht vegetarisch ernährt werden.
Spiegelt sich so adäquat in der tierärztlichen Praxis, tierärztlichen Klinik wieder? Mir sind keine Daten oder Erhebungen bekannt, die sagen, so und so viele Prozent unserer Katzenhunde werden vegetarisch, / vegan ernährt. Aber der persönliche Eindruck aus der tierärztlichen Klinik, aus internistischer Perspektive einschränkend dazu gesagt, ist, dass das wirklich eine untergeordnete Gruppe von Patienten ist, also wirklich ein sehr kleiner Anteil, der vegetarisch oder vegan ernährt wird.
So, das war jetzt der erste Teil. Und nun viel Spaß für den zweiten Teil, der teilweise sehr inspirierend ist und auch zum Nachdenken anregt.